Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Und mit einer Schalte zum diesjährigen Popkulturfestival gleich. Das startet heute in Berlin und da hängen wir natürlich mit drin. Genauso übrigens wie die feministischen Cloud-Rapperin von Klit Klick.
Ich bin der Binnen-I.
Heute startet in Berlin das 5. Popkulturfestival, präsentiert unter anderem von Deutschlandfunk Kultur. Und mit dabei sein werden zwei Rapperinnen, die Sie gerade hören.
Unreflektiert zu konsumieren, die Sprache ist die Waffe, unser Rap ist zur Abtörn.
Die zwei nennen sich Wiens Antwort auf traurige Boys. G-Judith und Schwanger sind das. Schwanger mit Dollarzeichen übrigens, ist nur schwer zu sprechen. Gemeinsam sind sie bekannt als Klit Klick.
Ich bin der Feminist, 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 F-E-M-I-N-I-S-T.
Ja, und was sie gerne machen, das ist Boys einheizen, insbesondere den White Dudes unter ihnen. Die Nummer hier heißt Der Feminist, Feminist. Stammt aus ihrem Album Schlecht im Bett, gut im Rap und für das Popkulturfestival haben sie was Exklusives arrangiert. Darüber sprechen wir und über ihre Musik im Allgemeinen sprechen wir und hallo wird hier natürlich auch noch gesagt. Hallo.
Hi.
Hallo.
Das mit der Wiener Antwort auf traurige Boys, das könnten wir vielleicht noch etwas genauer ausschmücken. Also wie antworten Sie auf genau welche Art der traurigen Boys?
Naja, ich meine, es sind ziemlich schwierige Zeiten des Umbruchs für Männer und deswegen sind sie öfters traurig halt. Und wir als Fürsprecher des Matriarchats müssen natürlich einfach auch diese Schutzfunktion übernehmen, den hilflosen Geschöpfen gegenüber. Ne?
Ja, auch inhaltlich ist die Musik manchmal sehr traurig, also die von Männern gemacht wird.
Ja, weil sie
einfach thematisch ist es. Spricht uns das manchmal nicht so an. Vielleicht können wir sie ein bisschen fröhlicher machen.
Ich höre eine Menge Mitgefühl auf jeden Fall. Neben dem sehr belebten Popkulturfestival-Hintergrund natürlich. Ne? Was passiert da gerade? Sind da ein paar Dudes unterwegs, die Krach machen? Oder was ist
das? Ich glaube, die PR-Dame macht PR.
Die PR-Dame macht PR. Also Dudes hätten wir fürs Erste und sprechen vielleicht noch über Menschen, die sie außerdem inspirieren. Und das machen wir konkret fest an Tracks von ihnen.
Maria, 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 das Nick. Gangstermaler, 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 Bitch, all, was du willst, alles ist du Kies.
Maria heißt dieser Track und er bezieht sich auf die Künstlerin Maria Lasnich, mit der sie was verbindet.
Also verbinden tut uns natürlich, dass wir Künstlerinnen sind. Es war einfach in Österreich so, dass, falls ihr schon mal vom Wiener Aktionismus gehört habt,
ich erinnere mich an etwas.
So mehrere, Entschuldigung für das oft wiederholen, ältere White Dudes sich ein Museum gebaut haben in Österreich und sich selbst feiern. Ein Genie wie Maria Lasnik eben kein Museum hat, ihre Arbeiten zum Großteil in New York sind und das war, naja, wir haben jetzt noch kein Geld, um unser Museum zu bauen, wir sparen auf jeden Fall schon, aber bis dahin können wir für eine Kollegin wie Maria Lasnik, rest in peace, eben sowas wie ein Lied zumindest machen, statt einer Kapelle oder so.
Ja, verbindet auch natürlich die Stadt Wien. Sie hat sehr unbeirrt gearbeitet. Das war ein großes Vorbild. Mhm. Auch ihr Ehrgeiz und ihr Durchhaltevermögen. Also sie hat einfach ihre Arbeit gemacht.
Ich meine, vielleicht verbindet uns auch ästhetische Ideen, auch wenn sie nicht dieselben sind, aber vielleicht gibt es da so eine Art Annäherung.
Was heißt das genau? Ästhetische Ideen, welche?
Ich muss jetzt drüber nachdenken, weil wir am Popkulturfest spielen und also wir sind nicht so glossy oder so. Das Pop ist gar nicht eigentlich so das, was wir suchen, sondern eher Wege, um das zu umschreiten.
Vielleicht hilft uns ein weiterer Verständnistrack, uns der Sache noch weiter anzunähern.
Ich bin die Steffi und ich zerfick alle Babykatzen mit der Steuergeldmünzrolle.
50.000 Euro, 50.000 Euro, 50.000 Euro, 50.000 Euro. 1000 Euro.
So, dieser Song heißt Ingeborg. Was steckt hier drin?
Ja, also das war so ein, ich wollte so ein Hooligan-Support-Lied für Bruder Steffi machen, die da gerade beim Bachmann-Preis gelesen hat.
Stefanie Sargnagel, weiß sie.
Genau, ja. Ich glaube, im Rap, nachdem es natürlich Männlichkeit ein sehr wichtiges Thema ist, gibt es viele Songs, wo Männer über andere Männer reden, so, also die sie gut finden, wo dann quasi der Refrain ist dann einfach nur, keine Ahnung, Fußballername oder irgendein cooler Hero in Strumpfhosen aus irgendeinem Film oder so. Also es gibt einfach für Männer extrem viele Vorbilder und die Geste auf ein Genie zu zeigen, wissen wir ja, dass es dazu auch ein Genie braucht. Frauen müssen Frauennamen sagen, ist einfach so. Ich meine, das ist jetzt eh am Aussterben, dieses wir haben keine Frau gefunden für das Panel oder es gibt zu wenig Künstlerinnen.
Das Interview.
Das ist eigentlich schon vorbei. Also es wird jetzt besser, denke ich mir. Also auch wenn es einige Männer gibt, die tolle Dinge gemacht haben, es gibt genug Dudes, die sich darum kümmern, das abzufeiern und wir müssen unsere Göttinnen auch erheben.
Ja, wir haben das Glück, auch so viele talentierte Frauen um uns zu haben, mit denen wir arbeiten können. Hier gerade auch mit Kashink aus Paris, die unsere Masken für den Auftritt heute macht.
Ihr Arrangement ist es fürs Popkulturfestival. Das heißt, eigentlich sollte man nicht ins Licht schauen. Wer hat mein Feuer? Symphonie, so der Name. Ein Multiversum von Licht, Musik und Technik soll das sein. Und eine besondere Rolle spielt dabei eine Pionierin der Lichttechnik. Nämlich welche?
Jean Rosenthal war eben eine Inspiration.
Wir hören die Technik der Bühnenshow schon. Wir sind mitten in den Vorbereitungen.
Die besonderen Lampen werden hereingefahren. Uns hat einfach interessiert, Frauen, die sich mit Licht beschäftigt haben, sind so auf Jean Rosenthal gestoßen, die am Broadway revolutioniert hat, die Beleuchtung und auch den Beruf der Beleuchterin irgendwie überhaupt zum Teil erschaffen hat. Und
genau, das war irgendwie der Punkt, von dem aus wir dann diese Komposition auch gemacht haben.
Ja.
Die Komposition, das möchte ich gerne noch einbringen, die sich ekstatisch liest in der Beschreibung. Ja, ich darf zitieren, Sexismus, Laser, noch nie dagewesene Erleuchtung über den Rahmen der Erde hinaus, autogetuned bis zum Kollaps der Wellenfunktion. Ein Eventhorizont, der den Kulturbegriff in die Länge zieht und in rotes Licht transformiert, während die Zeit im Raum vergeht. Das klingt ja nach etwas, was alle wegfähigt, die sich das angucken werden. Was erwartet naja, das Publikum?
Also es wird auf jeden Fall die Zeit im Raum vergehen. Alles andere ist natürlich ein bisschen Spekulation, was genau sich am Event Horizon bewegt, ob man das sehen kann, ob es nicht schon passiert ist. Motten waren auch ein großes Thema für uns als Inspiration.
Es ist auch schade, wenn die Leute schon beim Lesen der Ankündigung einschlafen. Wenn wir schon eine Ankündigung schreiben, dann natürlich eine, die wir gerne selber öfter lesen. Ja.
Und ich meine, wir versuchen ja an der Interface des Schnittstellentums zu sein, was bildende Kunst und Musik und andere Künste angeht. Und versuchen das irgendwie zu verbinden, so visuell probieren wir ein bisschen was Neues aus und haben eben auch eine Bühne, wo wir glauben, dass wir unser visuelles Konzept jetzt irgendwie umsetzen können gut.
Und zwar eine Bühne auf dem Popkulturfestival. Klit, Klick sind auf dem Popkulturfestival. Das wird mitpräsentiert von Deutschlandfunk Kultur und startet heute in Berlin in der Kulturbrauerei. Läuft dann bis Freitag und Freitag machen wir hier eine Popkulturfestival-Sondersendung im Kompressor. Wir senden den Festival-Talk. Darf ich noch Michael Jackson hören? Und wenn ja, wie? Pop, Ethik und Identitätspolitik. Das also hören Sie Freitag 14.05 Uhr bei uns und vorher noch jetzt nämlich Klit, Klick mit der Feminist in voller Länge und ich bedanke mich fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Danke.
Tschüss.
He flipped out. He stood up and he just started screaming at me. He was like, how can you say that? How can you say that I'm pressuring you? I am the most feminist man you know and you know it and that's fucked up.
Ich bin der Feminist, F-E-M-I-N-I-S-T, Feminist. Ich bin der Feminist, F-E-M-I-N-I-S-T, Feminist.
Ich bin da, ich will Feministinnen ficken, deshalb bin ich feministisch, Feminist. Ich bin da, zwei Aussagen gegen eine, das Leben ist nicht fair, Feminist. Ich bin da, ich will meine Eizellen teuer online verkaufen, obwohl sie nicht in der Kühlkette waren, Feminist.
Kino, Kino, Kino im Deutschlandfunk Kultur. Drei Kino-Neustarts haben wir jetzt für Sie.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Wie soll ich denn jede Woche so viel Geld aufbringen?
Das ist Ihr Problem, Signora.
Nicola beobachtet, wie die Schutzgeldeintreiber seine Mutter abkassieren. Die italienische Romanverfilmung Paranza, der Clan der Kinder, zeigt Neapel als Ort, an dem die Camorra den Alltag der Menschen fest im Griff hat. Nicola sieht, um seiner Mutter zu helfen, keine andere Chance, als mit seinen Freunden selbst bei einem Clan anzuheuern. Als die Polizei mehrere Camorra-Bosse verhaftet, macht der intelligente 15-jährige Patron Don Vittorio ein Angebot.
Don Vito, sind wir mal ehrlich. Sie stehen unter Hausarrest, können sich nicht bewegen. Ich aber schon. Sie haben Waffen, aber dafür keine Männer. Ich habe Männer genug, aber dafür keine Waffen. Sie müssen sie uns geben.
Kurznasen mit Kanonen in den Händen.
Claudio Giovanesi hat den Roman des Mafia-Experten Roberto Saviano, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, als klassische Gangstergeschichte inszeniert. Wie Nicola Clever zum Bandenchef aufsteigt, folgt Erzählmustern von Gangster-Epen wie »Es war einmal in Amerika«. Es ist keine neue Geschichte, aber wenn man die Jungs auf ihren Mofas durch die Gassen jagen sieht und ihr Testosterongeprotze in der Disco erlebt, wirkt das alles realistisch wie aus dem Leben der Protagonisten gegriffen.
Also der Champagner geht auf meinen Nacken, Jungs!
Nicola sieht sich als Befreier, was verständlich ist, denn nun muss in seinem Viertel keiner mehr Schutzgeld zahlen. Die Überzeugungskraft der jungen neapolitanischen Laiendarsteller ist grandios. Nicola ist ein schillernder Held, der fürsorglich und eiskalt zugleich agiert. In der Bande glauben die Jungs, Geborgenheit zu finden, aber die Loyalitäten wechseln schnell. Paranza erzählt nicht analytisch, aber vermittelt überzeugend, wie die Camorra ein gesellschaftliches Vakuum nutzt, um mit ihren bigotten Ehrbegriffen die Jungs wie Fliegen anzuziehen. Eine Ü50-Disco in Los Angeles. Gloria, gespielt von Julianne Moore, ist gerne hier. Sie ist seit 12 Jahren geschieden, die erwachsenen Kinder haben ihr eigenes Leben. Mit neuen Bekanntschaften hat die N50erin wenig Glück, bis sie Arnold in der Rolle John Turturro kennenlernt.
Ich tanze gern.
Ganz allein?
Meistens allein. Ich bin geschieden.
Bin ich auch?
Ach, wirklich?
Gloria beginnt eine Affäre mit dem sensiblen Ex-Marine, aber die Leidenschaft wird bald getrübt durch Arnolds Ex-Frau. Der chilenische Regisseur Sebastian Lelio hat mit Gloria, das Leben wartet nicht, ein US-Remake seines eigenen Films gedreht, für den Hauptdarstellerin Paulina Garcia auf der Berlinale 2013 ausgezeichnet wurde. Die Dialoge sind nahezu identisch, aber Julianne Moore ist eine attraktive Heldin, der man die jahrelange Einsamkeit nicht ganz abnimmt. Dass sie an dem krass labilen Arnold so lange festhält, glaubt man ihr weniger als Paulina Garcia, die als unauffällige Frau im Schatten authentischer wirkte. Und es fehlt der historische Hintergrund, Chiles Vergangenheit als Militärdiktatur, der im Original in die Beziehung mit hineinspielt. Der Schauplatzwechsel in die USA ist Lelio eher unbefriedigend gelungen.
Ich hasse dich! Ich hasse dich!
Sophie schreit Ex-Freund Georg hinterher, der gerade ihren kleinen Sohn Jakob abgeholt hat. Ein Trauerspiel, obwohl die Beziehung so lustig begonnen hat. Georg war Bandkollege von Jakobs Vater, der schon vor der Geburt seines Sohnes abgehauen ist. Als Georg Sophie zum Geburtstermin ins Krankenhaus fahren wollte, sprang der Wagen nicht an, wie man im Rückblick erlebt.
Wir müssen anschieben, dann geht's meistens. Kannst du die Kupplung kommen lassen?
Da passe ich nicht dahinter.
Und die Hochschwangere schiebt an. Die deutsche Tragikomödie »Die Einzelteile der Liebe« erzählt auf verschiedenen Zeitebenen vom chaotischen Leben junger Berliner Kreativer. Als das Kind da ist, wird mit einer Grillparty gefeiert. Irgendwann meldet sich das Babyphone, aber weil die Haustür ins Schloss gefallen ist, muss Sophie mitten in der Nacht beim Nachbarn klingeln.
Ja, hallo?
Entschuldigen Sie bitte die Störung. Wir haben hier im Garten gefeiert und,
Und da dachten Sie, klingeln Sie einfach nochmal, für den Fall, dass ich doch eingeschlafen bin, oder was? Gute Nacht.
Regisseurin Miriam Bliese erzählt mit Witz und zugleich ernüchternd vom Treiben ihrer Helden und lässt mit dem raffinierten Wechsel der Zeitebenen die Liebe als ziemlich wetterwendische Angelegenheit erscheinen. Wie es ihr dabei gelingt, in pointierten Dialogen leichtfüßige Komik zu erzeugen, die Figuren dabei aber ernst zu nehmen, macht die Einzelheiten der Liebe zu einem erfrischend charmanten Filmdebüt.
Christian Berndt hat die Filme der Woche vorgestellt. Ich hink ihm ja immer mindestens eine Woche hinterher, habe aber den neuen Tarantino schon geschafft am Samstag und muss sagen, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt sind damit als Männertraumpaar in meine Filmgeschichte eingegangen. Danke, Männer. Aus der Reihe Herzinfarkt begünstigende Schlagzeilen hören Sie nun. Schock für Fans. Spider-Man muss Marvel Cinematic Universe verlassen. Ja, so steht's zu lesen im Netz in diesen Stunden. Markus Dichmann zur Einordnung. Hallo.
Hallo.
So erkläre uns der Super-Dichmann, was ist da los?
Ja, um das zu durchdringen, muss man eine kleine Zeitreise erstmal machen in die 90er Jahre. Denn damals, ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, hatten Marvel Comics Insolvenz angemeldet. Spider-Man gehört ja bekanntermaßen zu Marvel. Das Geschäft mit den Comics lief damals noch nicht so rund. Von Verfilmungen war längst noch keine Rede. Also verramschte man wirklich zu Schleuderpreisen das Tafelsilber und verkaufte unter anderem die Filmrechte an Spider-Man für 7 Millionen Dollar an Sony im Jahr 1998. Sony hatte dann direkt danach in den Nullerjahren mit Spider-Man eigentlich wirklich großen Erfolg. Unter Regisseur Sam Raimi kam eine milliardenschwere Spider-Man-Trilogie in die Kinos. Da kann man sich vielleicht noch dran erinnern. Das Investment hatte sich also locker schnell wieder rentiert. Aber dann wurde es holprig. Es folgten neue Filme mit neuen Darstellern und neuer Regie. An die sollte man sich besser nicht erinnern. Und die wurden von der Kritik und von den Fans ziemlich zerrissen. So, und jetzt stand Sony sehr verzweifelt da, dass man aus dieser Multimillionen-Dollar-Figur Spider-Man kein Geld mehr rausholen kann. Und was machten sie? In ihrer Verzweiflung klopfte man wieder bei Marvel an. Denn Marvel hatte ja inzwischen angefangen, 2018 mit Iron Man, dem Hulk, Captain America, Thor und dann eben den gemeinsamen Avengers, dieses heute weltberühmte Marvel Cinematic Universe aufzubauen. Und da dachte man sich bei Sony, hey, davon wollen wir jetzt auch profitieren.
Naheliegend.
Also gab es einen Deal. Marvel produziert jetzt die neuen Spider-Man-Filme für Sony. Marvel übernimmt die künstlerische Gestaltung. Aber Sony macht die Finanzierung und die Vermarktung und steckt am Ende auch den Großteil des Gelds ein. Und dazu gab es auch einen neuen Spider-Man namens Tom Holland, der inzwischen in zwei seiner eigenen Spider-Man-Filme mitgespielt hat. Aber genau dieser Deal, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, zwischen Marvel und Sony, der ist wohl geplatzt.
Und wer hat den Deal platzen lassen?
Also gestern Abend, als das so als Eilmeldung reinrauschte und die Fanwelt mal kurz in Schnappatmung geriet und diverse Websites tatsächlich auch zusammengebrochen sind, haben erstmal alle mit einem langen Finger auf Sony gezeigt. Ich behaupte aber, man kann das nicht so eindeutig sagen, weil dahinter findet so ein Corporate Powerplay statt. Disney ist ja inzwischen verwickelt, denn Disney hat Marvel vor einigen Jahren aufgekauft und die wollten diesen Deal nachverhandeln. Die wollten statt mickrigen 5%, die Marvel bisher von den Einkünften von Spider-Man gesehen hat, eine 50-50-Beteiligung. Und das kam jetzt natürlich ganz frisch nach dem letzten Spider-Man-Film aus diesem Sommer, Spider-Man Far From Home. Der hat über 1 Milliarde Dollar eingespielt, jede Menge Geld. Aber da hat Sony gesagt, nee. Also 50% unserer erfolgreichsten Marke geben wir auf gar keinen Fall ab. Was mich jetzt wundert ist, beide Seiten scheinen offenbar nicht bereit zu sein, sich irgendwo in der Mitte zwischen 5% und 50% zu treffen. Also ist es aus und vorbei mit diesem Deal.
Aber ist das denn für mich als Kinozuschauer unbedingt schlimm, wenn Spidey kein Avenger mehr ist? Spidey bleibt doch der Spidey.
Ja,
der Spidey.
Ich finde, es ist eben doch wichtig, weil Marvel Comics wie eben auch die Filme leben vom sogenannten Worldbuilding. Also alles findet in einer geteilten Welt statt. Die Helden, die kennen einander, die haben Team-Ups, die kämpfen miteinander und gegeneinander, sogar die Schurken kennen einander und alle gemeinsam spinnen einen Erzählfaden weiter. Und das ist eben genau die Essenz dieses Cinematic Universes, an dem so viele Menschen Spaß haben und das nebenbei auch alle anderen Filmstudios inzwischen kopieren wollen. Und nur nochmal zur Erinnerung, der aktuelle Avengers aus dem April, wo also alle Helden zusammen auf der Leinwand waren, das ist der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. Ein riesiges Erzählspiel. So, und da nimmt man jetzt, also wenn man sich das wie so ein Theaterensemble vorstellen will, da nimmt man jetzt einen der besten Darsteller in Form von Spider-Man raus. Und ich finde, Spider-Man ohne Avengers ist ein anderer als mit. Und die Avengers ohne Spider-Man sind auch nicht mehr das gleiche Team. Und wenn ich das noch erwähnen darf, es geht hinter den Kulissen geht auch eine ganz wichtige Figur. Das ist nämlich Kevin Feige. Kevin Feige ist der Chefproduzent aller Filme aus dem Hause Marvel. Ich sag mal, der Garant für deren Kreativität und wie ich finde auch Qualität. Und der wird jetzt da nicht mehr mitmachen, Hingegen Tom Holland, der Schauspieler, der Spider-Man gespielt hat, der bleibt weiterhin dabei.
Was bedeutet es denn jetzt für die künftigen Filme beider Studios, wenn das so läuft, wie es sich andeutet? Mhm. Inwiefern sind die dann verändert und büßen auch an Qualität und Charakter vielleicht ein?
Ja, Marvel muss jetzt eben ohne diesen wichtigen Ensembledarsteller Spider-Man sozusagen auskommen. Das ist für Marvel erstmal schade. Spider-Man ist sicher ein zentrales Puzzlestück. Ich denke auch, dass die Geschichten darunter leiden werden, aber die werden das schon überleben. Und Sony auf der anderen Seite, die jetzt wieder alleine über Spider-Man herrschen, die werden versuchen, die Kuh zu melken. Und das ist eigentlich das Schlimmste an all dem, weil bei Sony arbeiten, wenn ich das mal so sagen darf, ganz, ganz große Stümper. Wenn da wieder die gleichen Leute involviert sind, die auch schon bei den früheren Spider-Man-Filmen involviert sind, dann wird dieser arme Tom Holland, der Spider-Man-Darsteller, der vertraglich noch 2 Filme machen muss und ein extrem vielversprechendes Schauspieltalent ist, dann wird der sein Bestes demnächst in Sony produzierten Schrottfilmen geben müssen und vielleicht auch einen ziemlichen Karriereknicks mitnehmen müssen.
Obwohl es so heißt wie der Regisseur von Chucky die Mörderpuppe, ja, vielleicht ist das noch eine Ressource. Aber ordnen wir das Herzinfarktrisiko dieser Nachricht, das schon angesprochene Mal schlussendlich und final ein, ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Ich meine, das Netz bricht zusammen, das ist schon mal 1.
Ja, ich bin auch ziemlich bedient, muss ich sagen. Also wenn ich nochmal an den Anfang unseres Gesprächs erinnern darf, Marvel hat ja in den 90ern nicht nur das Tafelsilber Spider-Man verramscht, sondern auch viele andere Figuren, namentlich die Fantastischen Vier und die X-Men. Und die sind erst jetzt gerade nach jahrelangem Rechtegezerre wieder in die Hände von Marvel zurückgekehrt. Und jetzt dachte man, hey, die haben endlich mal wieder alle ihre Figuren in einer Hand. Denn egal, was man von Marvel und auch Disney im Hintergrund als Unternehmen halten mag, Marvels Figuren, das haben die letzten Jahre gezeigt, sind bei Marvel am besten aufgehoben. Das ist so. Und jetzt geht mit Spider-Man die vielleicht ikonischste Figur des Verlags wieder von dann. Also auf dieser, Skala des Herzinfarktrisikos würde ich sagen eine 9,5 von 10.
Krankenwagen rufen?
Vielleicht auch das.
Markus Dichmann, danke. Wird erledigt. Tschüss. George Takei war ein großer Serienstar in Star Trek, nämlich der Lieutenant Sulu. Und jetzt ist sein Leben zur Serie geworden, zur Amazon Prime Serie. Und die heißt The Terror Infamy.
There is something evil. I can feel it. We come all the way over the ocean, but we are not safe.
Das Böse hat in The Terror Infamy viele Gesichter und einige sind einem Teil der amerikanischen Geschichte geschuldet, den selbst viele Amerikaner nicht kennen, erzählt Schauspieler George Takei.
So many people, Americans, don't know American history. They can't believe something like that happened in the United States.
Die Rede ist von einem dunklen Kapitel der Geschichte, die George Takei als Kind selbst erfahren hat. Ende 1941 wird nach dem Angriff der japanischen Armee auf Pearl Harbor Vergeltung an den japanischstämmigen US-Amerikanern verübt. Sie werden enteignet, ihrer Bürgerrechte beraubt und in Internierungslager gesteckt. Das Bankkonto meiner Eltern wurde eingefroren. Ihre Ersparnisse wurden ihnen weggenommen. Wir waren in Lagern untergebracht, in denen Panzer vor der Tür standen. Panzer, die auf ein Schlachtfeld gehören, erklärt George Takei bei der Pressekonferenz zum Serienstart von The Terror Infamy. Im Alter von 5 bis 8 Jahren musste Takei mit seinen Eltern in diesen Lagern leben. Die Internierungen waren rassistisch motiviert und die Umstände, unter denen die japanischstämmigen Bürger in den Lagern leben mussten, waren teils unwürdig. Die Geschichte von George Takei, den viele vor allem in seiner Rolle als Sulu in Star Trek kennen, inspirierte die 2. Staffel der Mystery-Serie. Sie ist seit dieser Woche auch in Deutschland beim Streamingdienst von Amazon verfügbar. Allerdings setzt die Serie von Alexander Wu und Max Borenstein nicht nur auf das menschliche Böse, sondern auch auf übernatürlichen Grusel.
Unfulfilled soul need body to occupy anywhere you go.
Geschichte gespickt mit Horrorelementen und vielen Schauwerten. George Takei findet diese Verbindung gelungen. Denn für ihn zählt, dass dieser immer noch oft unbekannte Teil der amerikanischen Vergangenheit erzählt wird, um so etwas künftig zu verhindern, wie er sagt.
Storytelling to the next generation is our way of hope that this kind of thing won't happen again, because more people will know this story.
Der Zuschauer fragt sich allerdings, ob die Realität die Geschichte nicht mittlerweile wieder eingeholt hat. Denn derzeit spricht Amerika wieder über Internierungscamps und Auffanglager für Migranten, die unter schlechten Bedingungen untergebracht werden. Dieses Mal sind es allerdings Einwanderer aus Lateinamerika.
Katharina Wilhelm war das.